Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
The Australian Grand Prix Melbourne.
Gran Premio d'Espagna al circuito Barcelona-Catalunya.
Al-Jaiz al-Kubra fil Bahrain.
Der große Preis von Österreich, Red Bull Ring.
Gran Premio d'Italia, Monza.
Le Grand Prix de Belgique, Spa-Francorchamps.
Hungaroring, Budapesten.
GP do Brasil, Interlagos em São Paulo.
Singapore Grand Prix, Singapore.
Ah, le Grand Prix du Canada à Montréal.
بطولة الجائزة الكبرى, Abu Dhabi.
The British Grand Prix, Silverstone.
Der Rückblick.
Ja, hallo liebe Formel 1 Fans, hallo liebe Freunde meines Podcasts Stracke an der Strecke. Was für ein Wochenende in Baku. Ein neues Format mit einem kompletten Sprint Day, einem Sprint Shootout. Sag das mal dreimal hintereinander, ohne irgendwie das Sch und das Ps durcheinander zu bringen. Das ist schon ein halber Zungenbrecher, aber es war auch ein Zungenbrecher, beziehungsweise es war Stress für alle in der Formel 1, für die Piloten, für die Teams, vor allem für die Mechaniker, mit einem Rennen, dessen Qualifikation am Freitagabend die Startaufstellung entschied und dann doch noch mal ein bisschen was durcheinander gebracht wurde, aufgrund von Setup-Änderungen und Umbauten an den Autos. Ich sag nur Nico Hülkenberg, der aus der Boxengasse starten musste. Und mit einer Fast-Katastrophe in der letzten Runde des Rennens. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Und ich begrüße ganz herzlich meinen lieben Freund und Kollegen, den berühmten Formel-1-Fotografen Lukas Goris.
Hallo Inga.
Hallo Lukas. Lukas, fangen wir einfach mal ganz kurz an mit Baku, Aserbaidschan, die Altstadt, dieser Kurs mit fünfmal 90 Grad Rechtskurven, eng und langsam, mit langen, megaschnellen Geraden, überhaupt fast gar keinen schnellen Kurven und mit einem Teil, der durch die Altstadt geht, wo jedes Jahr Asphalt auf das Kopfsteinpflaster gelegt werden muss, damit die Formel-1-Fahrer nicht da durch die Gegend hoppeln, aber einer unbeschreiblichen Kulisse. Die Altstadt ist historisches UNESCO-Weltkulturerbe und da gibt es bestimmt richtig coole Fotospots, oder?
Ja, es gibt fast zu viele tolle Fotospots. Man kommt gar nicht mit der Zeit, die einem zur Verfügung steht, zu allen hin, weil man muss ja im Prinzip auf Gebäude hochlaufen. Man muss durch die Fußgängerzone von einem Punkt zum anderen laufen, wenn man während des Trainings mehrere Punkte abklappern will. Insofern Stress auch für die Fotografen, aber es ist egal, es kommen dabei tolle Bilder raus.
Aber ihr habt ja im Gegensatz zu uns Journalisten beziehungsweise auch zu den Fans, habt ihr noch einen großen Vorteil. Ihr habt Shuttles, die euch dann, wenn es dringlich sein muss, von A nach B bringen. Das heißt, du kannst beispielsweise ein Startfoto machen und dann trotzdem noch an ein paar andere Stellen der Rennstrecke während des Rennens hin, oder?
Ja, eben nicht in Baku. In Baku ist das alles so eng, da musst du wirklich laufen.
Das, nicht wirklich. Ja, ist, du schleppst ja ein paar, keine Ahnung, 20 und mehr Kilo mit dir rum. Nee. Ja, wie machst du das denn dann?
Du musst laufen.
Krass.
Deswegen sage ich, es ist stressig. Tolle Punkte zu fotografieren, aber sehr schwierig, die wirklich anzusteuern.
Wie ist es denn, wir haben ja eigentlich extrem viele Crashes gesehen im einzigen Training des Wochenendes. Gab nur eine Stunde Training. Schlecht für die Rookies, muss ich sagen. Gerade die Neulinge, die ja einfach sich aufs Auto, auf die Strecke, auf alles einstellen müssen. Dann kam ja gleich schon die zweite Session am Freitag, war die Qualifikation fürs Hauptrennen. Dann der Samstag, ganz im Zeichen des Sprints. Der Sprint-Shootout, die Qualifikation für den Sprint am Samstagvormittag. Das Sprintrennen, 100 Kilometer, 17 Runden am Samstagnachmittag. Und ich sag mal, gerade in den Qualifikationen gab es enorm viele Vorfälle. Immer wieder Unterbrechung, rote Flaggen, Crash, Leitplanke etc. Hast du da einen bevorzugten Spot, wo am meisten passiert für die Fotos?
Ja, also es gibt natürlich diese Einfahrt zur Altstadt, wo die engste Stelle ist, diese 7,5 Meter. Da kann man sich hinstellen. Da ist dieses Jahr aber nichts passiert. Es war die Zwischenfälle waren dieses Jahr an Punkten, wo man wirklich schwer hinkommt.
Okay, du meinst also hoch zur alten Stadtmauer, das ist so ab Kurve 8, ne?
Ja.
Das meinst du damit? Ja, okay. Da ist wirklich die Strecke sehr, sehr eng. Also zwei Autos passen da nicht nebeneinander, ne?
Nein, überhaupt nicht. Nein, da kommt nur einer durch.
Und es ist eine der längsten Geraden im ganzen Kalender, 2 Kilometer. Da kommen die bis auf 340 km/h und dann ganz hart auf die Bremse. Ist das auch nochmal ein guter Punkt?
Ja.
Ich sag, das ist die Startziel, aber natürlich ist es im Prinzip eine Gerade, die schon vorher leicht gebogen anfängt. Da sind die, ja, 336, 340, wenn es dann in Kurve 1 90 Grad links geht. Ist das ein guter Punkt zum Foto machen?
Also nur die erste Kurve, die lange Gerade, die ist kein guter Punkt, weil da sind die Autos zu weit weg und vor allen Dingen auch, du hast dort keine Position. Ich weiß nicht, da musst du durch irgendwelche Gärten laufen. Nee, da muss man wieder hoch auf irgendwelche, wenn man auf der Geraden fotografieren will, muss man wieder auf irgendwelche Gebäude hoch. Das geht dann auch wieder.
Aber glamouröse Leben eines Formel-1-Fotografen. Er hüpft durch die Gärten der Anwohner, um Gottes Willen. Ja, schauen wir ganz kurz aufs Rennen. 4 Rennen in diesem Jahr, 4-mal Red Bull. Der 25. Red Bull Doppelsieg überhaupt. Sergio Perez hat 5 seiner 6 Siege auf Straßenkursen geschafft. Er wurde dann auch von Christian Horner im Red Bull Boxenfunk King of the Streets genannt von seinem ganzen Team. Und das sagte Dr. Helmut Marko bei meinen Kollegen im Fernsehen, bei Sky und ORF, danach über das Rennen und über Perez.
Sehr positiv und Sprintrennen oder wie immer man das nennt, auch gewonnen. Bis auf die schnellste Runde ist alles eingefahren worden. Sehr zufrieden. Von der ersten Runde weg war er dabei, hatte keinen Rückstand gehabt und solche Kurse liebt er nicht. Umsonst ist er hier der erfolgreichste Fahrer. Also und da kommen noch Kurse, Miami, Monte Carlo, wo er ähnlich stark sein wird.
Ja, und Dr. Helmut Marko hat auch über das Thema des Fahrers gesprochen, der ja eigentlich so dieses Jahr die Herzen gewonnen hat, Fernando Alonso.
Alonso war im Rennen saustark. Er hat nur das Pech gehabt, dass er halt vom Startplatz her gehandicapt war. Aber das war zu erwarten und es wird im Laufe der Saison noch für uns schlechter werden, weil wir von der Windkanalzeit ja sehr restriktiv sind oder durch das Reglement und unsere Strafe. Und es ist zu erwarten, dass die anderen näher kommen werden.
Fernando Alonso, lieber Lukas, der ist ja für dich auch immer gut für Fotos. Und du musst aber jetzt wahrscheinlich alle Fotos, die ihn mit Andrea Schlager zeigen, erstmal ins Archiv verschieben, oder?
Ja, die kommen ins Archiv.
Hast du denn schon Fotos von Alonso und Taylor Swift?
Nein, ich glaube, die hat noch keiner. Schauen wir mal, was in Miami passiert. Vielleicht taucht sie dort auf, aber ja.
Glaubst du denn, dass das echt ist? Ich frage mich langsam, ob das nur eine coole Marketingmasche, eine coole PR-Masche ist von Alonso, der übrigens der hat ja so eine Surf-Klamotten-Marke, Kimor, seine eigene Kleidermarke. Und es gibt tatsächlich von seinem Aston Martin-Team und Alonso gibt es in Miami am Strand ein Paddle-Event, also Stand-Up-Paddle-Event mit Kimor. Ob das nur eine Marketingmasche ist, sich da quasi Gerüchte in die Welt zu setzen, mit einem der berühmtesten amerikanischen Popstars irgendeine Beziehung oder was auch immer, Freundschaft oder Connection zu haben?
Ja, ist schon möglich, dass das noch eine Marketingaktion sei. Aber man weiß es nicht. Es ist alles möglich in der Formel 1.
Oh, bei Fernando Alonso sowieso, der ist ja sowieso ein Womanizer schlechthin. Du musst mal gucken, wenn der Interviews gibt, wenn der meinen männlichen Kollegen antwortet oder wenn der zum Beispiel, also auch bei mir, der grinst und guckt immer ganz nett und vom ersten Tag an, als der Launch, was war denn sein erstes Team, Minardi, als sie gelauncht haben, vom ersten Interview, was ich mit ihm angemacht habe, er war immer freundlich zu mir, muss ich sagen. Mhm. Und bei manchen meiner weiblichen Kolleginnen, da zwinkert er mal und lächelt und strahlt. Er hat einfach eine andere Mimik. Es ist einfach so. War bei Vettel übrigens manchmal auch so. Aber der war auch bei männlichen Kollegen nett. Der hat, glaube ich, sich ganz genau gemerkt, wer ihn gut behandelt hat und wer zwar unbequeme, aber faire Fragen gestellt hat. Also auch das glaube ich. Ein Team liegt mir natürlich immer am Herzen, lieber Lukas. Da muss ich mal ganz kurz jetzt von Fernando Alonso ein bisschen abweichen. Und das ist das Alfa Romeo Sauberteam. Ich nenne es immer noch irgendwie Sauberteam, weil für mich Peter Sauber hat dieses Team gegründet. Ein Racing Hero für mich, der Peter Sauber.
Absolut.
Und weil ich ja jedes Rennwochenende vor und nach dem Rennen bei Radio 1 in Zürich bei Marc und Dani in der Morningshow bin und da auch eben über das Schweizer Team berichte. Und die haben tatsächlich, die sind ja normal, du kennst sie auch gut, Wir waren ja da auch schon öfters mal, wir haben ja vergangenes Jahr in die Küche gucken dürfen für das Magazin Pitwalk mit Bottas, seinem Gin und der Pavlova, die wir da kreiert haben, dazu passend zum Gin.
Ja.
Die sind dann normal immer super höflich. Und diesmal haben sie tatsächlich sogar bei Twitter gesagt, am Wochenende zum Vergessen, abhaken, nach vorne schauen. Die hatten echt Pech. Ich habe nach dem Rennen mit dem, ja, nicht Chefingenieur, aber der ist so der Cheftechniker sozusagen, Shebi Pujola gesprochen. Und das hat er gesagt.
In terms of grip, the pace is not there. And we just need to improve it. That's a work what we need to do. Back at home, but for sure also many areas we can improve here today as well during the race, that things that could go better, like lap one or the pit stop as well. We can, there's many areas that we need to look as a team and improve so that we come back stronger in the next few races.
Shebi sagt auch, ich habe ihn gefragt, was für eine Botschaft er denn hat an die Fans des Schweizer Teams. Und da hat er gegrinst und hat leicht ausweichend geantwortet.
For sure it's still early season and as I said before, we don't think there's anything wrong with the car. It's just that everyone is pushing very hard and we just need to make sure that now as a team we stay strong all together and try to develop as much as possible in the next weeks and months to come back stronger.
Ja, wenn man schon beim Schweizer Team sind. Also Valtteri Bottas, der kriegt meiner Meinung nach in diesem Rennen einen Preis. Weißt du welchen?
Die meisten Boxenstopps, glaube ich.
Jawohl, jawohl, ganz genau. Die meisten Boxenstopps, während die meisten anderen von Medium auf Hard gewechselt haben und darauf geblieben sind. Oder aber jemand wie Esteban Ocon. 51 Rennrunden, nicht mal, also wirklich eigentlich fast 51 Rennrunden auf den harten Reifen vom Start gefahren sind, war Valtteri Bottas doch insgesamt viermal an der Box. Also hat vier neue Reifen gehabt, dreimal, also gestartet, einmal gewechselt, zweimal gewechselt, dreimal gewechselt. Da haben die halt einfach einiges ausprobiert. Der hatte eine Bestätigung am Auto vom Start. Und zwar wurde er da angefahren, einmal von der Seite, einmal von hinten und gleich in Kurve 2. Und damit kam man nicht weiter vor. Zhou Guanyu musste nach 38 Runden mit technischen Problemen in der Box abstellen. Und auch das hat ja Shebi Pujola eben erklärt. Da gab es Probleme mit dem Kühlsystem und sie haben aufgehört, um sicherzustellen, dass der Motor nicht beschädigt ist. Auch nicht wirklich viel Glück hatte ein anderer, der aus der Boxengasse starten musste, sich dann gut nach vorne gearbeitet hat eigentlich, am Ende des Rennens dann aber auch resigniert zugeben musste, es ist nicht so super gelaufen. Nico Hülkenberg bei meinen Fernsehkollegen.
Ja, es war kein ereignisreiches Rennen. Ich bin eigentlich dem Alpine die ganze Zeit gefolgt für gefühlt einen halben Tag. Der Norris hinter mir. Es war eigentlich ein Sprint für mich. Ich bin volle Lotte gefahren, musste volle Lotte fahren, um dran zu bleiben in dem Zug und mit Esteban mitzukommen. Ich glaube, es war gefühlt heute deutlich besser als gestern, auch wenn natürlich jetzt das Ergebnis nicht gekommen ist. Aber wir mussten gestern Abend einmal den Reset-Button drücken. Wir sind hergekommen mit ein bisschen einem anderen Setup. Wir wollten was probieren, wo wir dachten, das kann richtig gut gehen hier. Es hat im Simulator auch sehr gut funktioniert, aber leider in Realität dann irgendwo nicht. Und das haben wir dann gestern im Sprint hart lernen müssen. Und darum haben wir den Notausgang gewählt, um heute aus der Box zu starten und das alte Auto wieder herzustellen.
Glaubst du, dass der Hülkenberg dieses Jahr, dass der Nico da noch wieder regelmäßig, sagen wir mal, in die Top 10 reinfahren kann?
Schwierig, weil ich glaube, jetzt beginnt ja der Weiterentwicklungsmarathon der Teams, trotz Budget Cap, die bauen alle immer weiter. Und erfahrungsgemäß werden dann die kleineren Teams langsamer. Und dann wird's für die kleinen Teams schwierig, da noch in die Punkte zu fahren. Also ich wünsche es ihm, ich hoffe es, aber es ist immer das gleiche Problem eigentlich.
Weil sie nicht so viel Kohle haben, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber der Budget Cap soll ja gerade dafür sorgen, dass irgendwann dann das Limit bei den großen Teams erreicht ist, das Limit zum Cap, also zur Obergrenze. Und die Kleinen haben aber noch Luft nach oben, bis sie die Grenze erreichen und die können dann weiterentwickeln. Das war ja eigentlich die Grundidee. Du kommst ja direkt an die Boliden ran. Mhm. Fallen dir denn im Laufe des Jahres, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, fällt dir das auf, dass die Kleinen eher nochmal mit was ankommen, weil da haben sie auch noch eine Chance, da mal abzugucken?
Ja, also die großen Teams, die bringen eigentlich immer irgendwelche Upgrades, kleinere, größere, irgendwas ist immer anders. Mhm. Bei den kleinen Teams irgendwann verlieren ist die Luft bei denen einfach raus, weil es geht ja nicht nur, du musst auch die richtigen Ingenieure haben und die großen Teams haben die besseren. Die haben einfach mehr Power.
Wurdest du eigentlich auch schon mal, ich weiß das von einigen deiner Fotografenkollegen, die da angeheuert sind, manche ganz offiziell für irgendwelche Teams arbeiten, manche als Spione. Wurdest du auch mal angeheuert, musst ja nicht sagen von wem, da mal für ein Team oder für einen Ingenieur irgendwie Fotos von der Konkurrenz?
Ich kann eigentlich sagen, ich bin einer der wenigen, der das noch nie gemacht hat.
Da bin ich mir sicher, dass das nicht viele sind, die das noch nie gemacht haben. Wurdest du denn mal gefragt? Die Gretchenfrage, wurdest du denn mal gefragt und wie reagiert man dann?
Ich wurde schon mal gefragt, aber erstmal ist es eine furchtbare Arbeit. Also ich finde das keine schöne Arbeit, da rumzuspionieren und irgendwelche Technikdetails zu fotografieren. Und nee, ich bin da einfach kein Freund davon. Ich mag das nicht.
Gut, das ehrt dich. Aber ich weiß, dass viele das machen. Ich weiß auch, dass man ja natürlich dann schaut, wenn ein Auto am Haken hängt, schnell mal eben hin und ein Foto von unten vom Unterboden machen und das dann bestbietend verkaufen. Ich weiß, dass das einige machen. Das,
ja,
klar. Das machst du aber, glaube ich, auch nicht oft, weil die Teams dann irgendwann auch nicht mehr irgendwo ranlassen, oder?
Naja, wenn das Auto draußen irgendwo liegt und am Haken, dann kann, und man zufällig dort ist, kann man natürlich die Bilder machen.
Also dann ist es völlig legitim, sagst du?
Ja.
Okay, absolut, klar, logisch. Wenn du dich allerdings irgendwie vor die Box auf den Boden schmeißt, dann ist es eher weniger legitim, ne?
Naja, sie werden dich halt wegscheuchen. Legitim absolut. Ist es schon.
Absolut.
Aber sie werden dich einfach wegscheuchen.
Schauen wir nochmal apropos wegscheuchen, da sind wir doch bei einem ganz großen Punkt. Wir beide haben die Bilder analysiert gestern noch, nach dem Rennen. Die Formel 1 ist an einer echt schlimmen Katastrophe vorbeigeschraubt, muss man wirklich so sagen. Letzte Runde, wer rechnet denn damit? Aber es war klar, dass er nochmal rein muss. Letzte Runde, Esteban Ocon, haben es ja vorhin schon gesagt, der ist bis zum Schluss auf den gleichen Reifen gefahren. Er hat bewiesen, dass man mit den harten Reifen ein ganzes Rennen durchfahren kann, in Baku. Mhm. Und kommt wirklich in Runde 51, die anderen schießen über Zielgerade. Er kommt an die Boxengasse, er ist quasi in der Boxengasse übers Ziel gefahren. Kommt da angefahren, um ihm seinen Pflichtboxenstopp zu machen. Hätte aber auch früher machen können, aber egal. Mhm. Gebracht hat es ihm so oder so nichts wirklich. Denn er hat auch so oder so keine Punkte geholt. Ja, es war ja klar, dass er in der Box muss. Am Schluss war er 15. Aber kommt an. Und erstmal dachten alle die Menschen, die da schon in der Fastlane, in der Boxengasse über diese weiße Linie stehen, wo die Fahrer reinkommen, das seien Fotografen. Und es waren aber weder Fotografenkollegen von dir, noch waren es Fernsehkameras, die wissen nämlich, was sie nicht machen sollen, sondern das waren tatsächlich Streckenposten und vielleicht auch ein paar VIP-Gäste oder so, die da schon standen, weil sie unter das Podium wollten. Und diese Streckenposten oder diese Marshals da mit ihren Bips, also Bips nennt man diese Kittel, die man da überzieht, wo drauf steht, dass man in die Boxengasse rein darf, sonst darf man ja eh nicht rein, die haben da tatsächlich schon eine Barriere aufgebaut. Da standen schon circa 1,30 Meter hohe Metallpfeiler, die man da hin und her transportiert, um die Boxengasse zuzumachen. Und dann kam Ocon an und der hat geschimpft, der hat gesagt, hätte ich meinen Bremspunkt verpasst, dann hätte es gekracht und das wäre richtig böse gewesen. Wie siehst du die Sache?
Ja, also erstmal, die Fotografen werden von der FIA irgendwann in die Boxengasse reingelassen. Wir müssen ja warten vor einem geschlossenen Zaun. So, und die FIA-Verantwortlichen für uns, für die Fotografen und die Security von der FOM, die kriegen per Funk irgendwann die Anweisung von der Rennleitung, okay, lass sie rein. So, also offenbar ist das kommt normalerweise irgendwann in der letzten Runde, dass wir rein dürfen. Aber wir müssen uns ja aufbauen da im Parc Fermé. Kein Mensch hat offenbar von der Rennleitung daran gedacht, dass dieser Ocon höchstwahrscheinlich noch in die Boxen reinkommt. Ja, das haben die einfach nicht berücksichtigt. Und ich sag mal, die Fotografen, die Profis, die stehen ganz dicht an der an dem Zaun zum Parc Fermé, weil wir wollen ja die Bilder machen. Also wir latschen dort nicht in der Fastlane rum. Wir wissen, dass wir es nicht dürfen und wir machen es nicht, weil wir warten, wir müssen ja unseren Platz quasi verteidigen und einnehmen für die Bilder vom Parc Fermé. Und die da rumgelatscht sind, ich vermute, das sind einige von denen, die diesen Zaun aufgebaut haben für den Parc Fermé etc. Noch eine andere Geschichte sind die wahrscheinlich vier Leute, die diesen, die Boxeneinfahrt zusperren wollten. Hm. Das sind nochmal andere Leute. Ja, und die waren auch falsch informiert. Also irgendwo ist da ist in der Informationskette ein Fehler passiert. Und dazu kommt noch, dass die Boxeneinfahrt in Baku, das ist ja so ein Geschlängel. Das heißt, der Ocon sieht relativ spät erst, dass da Leute in der Fastlane, in der Boxengasse stehen. Ja? Es gibt ja viele Boxeneinfahrten, da siehst du 200, 300 Meter im Voraus, wow, da ist irgendwas los. Das, ja? Aber das war in Baku natürlich auch nicht der Fall. Das war dann zusätzlich.
Also riesen Glück gehabt. Die Formel 1 hat sich, die FIA und die Formel 1 haben sich selbst dann in Pranger gestellt, sich selbst untersucht und dann befunden, das war halt unglücklich, aber keiner kann an Pranger gestellt werden und deswegen werden sie dafür sorgen, dass das künftig nicht passieren wird. Also ich denke, dass sie da einfach ein paar Mechanismen einleiten werden, dass einfach entweder wird es später geschlossen oder aber sie kommen mit einer Regel, dass man in der letzten Runde nicht mehr an die Box darf. Kann
das
ja auch
das
sein.
Das ist das Einfachste, ja. Ja,
dass dann einfach Ende Gelände ist. Muss halt eine Runde früher rein. Wir werden sehen, es bleibt interessant. Gucken wir mal ganz kurz auf den WM-Stand bei den Fahrern. Ganz klar, Max Verstappen, Sergio Perez. Aber nicht mehr ganz so klar, denn der Perez sagt, eigentlich sollte ich vorne sein und ich kämpfe um die WM. 6 Punkte ist er nur hinter Verstappen. Ob der sich das gefallen lässt, ist die andere Frage. Fernando Alonso auf Platz 3. 23 Punkte hinter Verstappen mit 60 Zählern. Da ist er eigentlich gut dabei. Und bei der Team-WM, bei der Konstrukteurs-WM, da ist Aston Martin hinter Red Bull. Die haben 180 Punkte. Auf Platz 2 mit 87 Zählern. Vor Mercedes, vor Ferrari, vor McLaren und allen anderen. Starke Leistung von Aston Martin. Und deswegen lassen wir Mike Craig zu Wort kommen von Aston Martin. Ebenfalls auch diesmal bei meinen Kollegen vom Fernsehen.
Ja, wir sind zufrieden. Im Endeffekt, wir sind von 6 und 9 gestartet. Auf 4 und 7 anzukommen war jetzt ein sehr gutes Ergebnis. Ich hatte ja vorher zu euch gesagt, am Podium schnüffeln. Ich glaube, es war richtig. Wir konnten schnüffeln, aber es hätte nicht gereicht, um da mit Leclerc noch was zu machen.
Ja, Mike Craig ist sich ganz sicher, dass die eigentlich auch weiterhin vorne mitspielen können. Und das finde ich ja das Interessante. Die haben offenbar wirklich Reserven finanzieller Art und auch personeller Art, um da weiter Gas geben zu können. Sie haben einen Alonso, der mit Lance Stroll, dem Sohn seines Bosses sozusagen, auf sehr gutem Kuschelkurs ist. Also so hab ich ja Alonso noch nie erlebt. Ich kann es immer nur wieder sagen. Diesmal war es ja noch mehr. Diesmal funkt der Alonso, der Lance Stroll, sagt Fernando, als er hinter ihm war, ich werde ihn nicht angreifen. Und Fernando sagt, ja, das ist gut so. Ich muss mich ein bisschen zurückfallen lassen, um die Reifen zu schonen. Das soll er auch machen. Und gemeinsam werden die sie dann schnappen. Da hing er hinter Hamilton. Später merkte er, dass sein Teamkollege nicht mehr mitkommt und funkt an die Box, gebt doch dem Lance die Settings von meiner Bremsbalance durch. Vielleicht hilft ihm das. Ich meine, der ist ja wie der große Bruder für den lieben Lance.
Ja, scheint so. Ne? Ich weiß auch nicht, warum.
Super nett. Also ich finde es ja echt
absolut
süß. Und cool, wenn er den so mitnimmt und mitzieht. Finde ich klasse. Hat ihm auch Windschatten gegeben zwischendurch mal. Also hey, das ist pures Teamwork und das, hätte dir das jemand gesagt vor, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren, dass du jemals, dass Alonso so ein, Fernando Alonso sowas machen würde, hätten wir doch beide nicht geglaubt.
Nee, aber du siehst, dass es Erfolg hat, denn die zweite Position in der Konstrukteursmeisterschaft ist ja nicht Alonso allein, der Lance Stroll, der fährt ja auch ganz ordentlich mit und ganz ordentlich immer in die Punkte.
Absolut.
Und nur zu zweit haben sie diese zweite Position derzeit inne.
Absolut. Lance Stroll, Platz 8 bei der Fahrer-WM. Mhm. 27 Zähler auf dem Punkte-Konto. Mhm. Der ist ja sogar mit gebrochenem Handgelenk Richtig. Gefahren. Also der scheint auch durch das Alonso-Mentoring-Programm, wie auch immer man das nennen mag, gestärkt zu sein. Ich finde es klasse. Und natürlich letztendlich unterm Strich, ja, Plätze in der Konstrukteurs-WM sind Cash, bares
Geld. Die bringen
Geld.
Das Geld, genau.
Und nicht wenig, absolut. Da will natürlich ein anderes Team wieder hin, die eigentlich immer sehr erfolgsverwöhnt waren. Du weißt, ich spreche von Mercedes, im Moment Dritter in der WM, hinter Aston Martin, 76 Zähler, 87 hat Aston Martin. Lewis Hamilton im Moment in der Fahrer-WM auf Rang 4 hinter Alonso, George Russell auf Rang 7. George Russell und Max Verstappen, die werden erstmal eine Weile keine Freunde sein, oder?
Wahrscheinlich nicht, nein. Na gut, der Russell fährt auf einmal beinhart gegenüber dem Verstappen. Und das ist der nicht gewöhnt.
Nee, absolut.
Auch, das verträgt er auch nicht.
Das Manöver, um das es ging im Sprintrennen, Sprint Race. Ja. Ich sag's auf Englisch. Im Sprint, auf Deutsch. Da hat der Russell sich innen knallhart an Verstappen durchgedrückt, ging vorbei. Verstappen ist ganz leicht rechts an die Werbebande dran, aber Russell war ein bisschen zu viel. Der ist dem Verstappen ins Auto und hat ein etwa, naja, ich sag jetzt mal meine Unterarmlänge, ein Loch in den Seitenkasten des Red Bull gerissen. Mhm. Und danach war der nicht mehr ganz so super zum Fahren. Ein paar Runden später gab's Safety Car, dann gab's Neustart, dann hat Verstappen das gleiche Manöver gegen Russell gemacht. Kam vorbei, hat danach direkt gefunkt, ich sag euch, es geht ohne Berührung. Aber diese Mercedes, die können offenbar gar nicht mehr anders als immer in uns reinfahren. So richtig triefende Ironie. Und später nach dem Sprint ist er dann zum Russell hin. Russell hat sich sofort entschuldigt, sagte, du, sorry, hatte keinen Grip, Reifen und Co. Tut mir leid, war keine Absicht. Und dann hat der Verstappen, anstatt das zu akzeptieren, hat er voll nachgelegt. Das geht nicht, das kannst du nicht machen und mein Auto kaputt und überhaupt. Und dann hat der Russell nochmal was gesagt und ist dann aber weggegangen. Und später hat der Russell gesagt, ich hatte die Szene gegen, ich glaube, es war Ocon vor ein paar Jahren, ich hatte die Szene im Kopf, ich habe meinen Helm lieber angelassen. Du weißt, auf was ich anspiele, als Verstappen da geschubst hat. Ich wollte da keine Konfrontation. Und dann rief ihm der Verstappen noch nach, hat ihn angeschimpft, du Dickhead. Und Dickhead, weiß gar nicht, ob ich das so im Podcast so sagen darf, sagen wir mal vorsichtig übersetzt, Schwachkopf, Vollidiot, aber eigentlich noch drastischer in der englischen Sprache. Also die haben sich gezopft.
Allerdings, ja. Ich bin da, ich weiß nicht, der Verstappen hat in solchen Fällen eine sehr kurze Zündschnur. Der regt sich dann sehr schnell, sehr stark auf.
Würde man ja eher von einem Südländer erwarten eigentlich.
Ja, eben. Ja, aber der ist da sehr schnell auf 180.
Ich glaube, sein Papa war auch, der hat auch ordentliches.
Der war genauso.
Ist ja cool. Ja. Ist eigentlich cool, das sind Menschen und lass doch bitte die Menschlichkeit weiter dabei.
Ja, natürlich,
sein.
Ja.
Oder?
Nur das, Absolut. Was er da mit dem Ocon damals gemacht hat, da so zu schubsen in Sao Paulo nach dem Rennen, das war dann weniger die feine Art.
Das war und wie zwei das Kindergartenkinder.
Das Schimpfwort, ehrlicherweise, ist ja jetzt auch nicht so doll gewesen. Einfach das auszudiskutieren ist in Ordnung und da auch unterschiedlicher Meinung zu sein, ist auch in Ordnung, aber das Schimpfwort noch hinterher zu schicken. Es wird dann in der Formel 1 alles aufgenommen. Ne?
Ja, alles gut für Netflix. Aber ja. aufgenommen haben meine Fernsehkollegen auch den Toto Wolff. Und Toto Wolff hat eine Erklärung dafür, dass es in diesen ganzen Rennen sehr wenig Überholmanöver gab. Er sagte, der Lewis Hamilton, der war ja gerade gegen das Ende des Rennens, der war dran und kam nicht vorbei an Carlos Sainz. Und eigentlich wäre er schneller gewesen. Und das sagt Toto Wolff dazu.
Ja, das war in den letzten Jahren immer wieder gut, aber wahrscheinlich haben wir die DRS-Zone zu sehr verkürzt. Das ist jetzt das Lernen fürs nächste Jahr, weil von der Base wusstest du wirklich nicht, wo jeder steht. Und wenn du da mal hinter einem Auto hängst, auch wenn du eine halbe Sekunde schneller gehen könntest, kommst nicht vorbei.
Da geht's um DRS. Mhm. Ja, vielleicht hat man diese DRS-Zonen wirklich zu sehr verkürzt. Es wurde ja geändert. Das wird man sicherlich dann nochmal genauer anschauen müssen. Mercedes ist nicht da, wo sie wollen. Und auch dazu hat Toto Wolff ganz klar Ziele gesetzt.
Also ich glaube, dass wir da mit dem Leclerc und mit dem Alonso herumspielen, das wäre natürlich optisch schöner, aber die Wahrheit ist ganz vorne, wo die Musik spielt, da müssen wir hin. Und das schaut dann das Ergebnis natürlich 6., 8., weiß nicht, wann wir das letzte Mal hatten, aber zwischen 3. und 8. macht es dann auch keinen Unterschied.
Ja, wie hast denn du das Sprintrennen empfunden, Lukas, überhaupt das Ganze mit dem Sprint? Ist das für euch Fotografen gut, weil du kannst ein Foto nehmen aus dem Sprint und theoretisch ist es dann, geht es als Rennfoto in dein Archiv rein?
Nee, das geht nicht. Das ist, weil die Autos sind ja doch wieder an anderen Positionen. Das Licht ist ein anderes, das Wetter ist vielleicht ein anderes. Also das kannst du nicht verwenden, groß. Auch wenn die Versuchung groß ist, aber das kann man nicht machen. Ich habe das Ganze als sehr hektisch empfunden. Vor allen Dingen das zweite Qualifying war für mich eigentlich ehrlicherweise überflüssig. Das hätte man machen können. Man hätte mal straffen können, indem man sagt, okay, wir machen am Freitagabend dieses Qualifying. Die jeweils schnellste Rundenzeit gilt für die Startaufstellung am Sonntag beim Hauptrennen und die jeweils zweitschnellste Rundenzeit des Fahrers nehmen wir für die Startaufstellung des Sprintrennens. Und dann hättest du mehr Luft gehabt, um ein ganz normales FP3 am Samstagvormittag zu machen, weil ich glaube, die Teams brauchen dieses freie Training, dieses zweite freie Training, um neue Dinge auszuprobieren. Gerade Rookie-Fahrer müssen sich an die Strecke gewöhnen. Und das ist meiner Meinung nach zu kurz gekommen.
Coole Idee. Ich mag die Idee, vor allen Dingen, weil dann die Fahrer nicht nur auf die erste schnelle Runde gehen, sondern die zweite auch noch berücksichtigen.
Genau.
Könnte dann trotzdem eine andere Startaufstellung sein als die beim Hauptrennen, weil einfach andere Zeiten genommen werden und vielleicht ist einer in der zweiten Runde nicht ganz so schnell wie in der ersten. Geniale Idee, Lukas. Ich denke, wir sollten das mal einreichen. Auch Toto Wolff hat seine Meinung zum Sprintrennen, aber ich finde, er hat eine sehr gute Einstellung, wie man das Ganze weiterentwickeln kann.
Ich glaube, man muss den Zuschauer fragen. Wir sind ja zu sehr in unserer Bubble hier, dass wir wirklich das richtig einschätzen können. Für mich war es ein bisschen verwirrend. Wir müssen auch aufpassen, ob wir uns da nicht überladen mit zu viel Rennen. Aber am Ende geht es um den Zuschauer und er sagen muss, das Format gefällt uns oder nicht.
Die Zuschauer fragen. Da hat er absolut recht. Wir, du und ich, wir können sagen, was für uns gut ist. Die Mechaniker werden sagen, für uns ist es zu hektisch. Die Fahrer sind geteilter Meinung. Verstappen ist ganz klar dagegen. Andere sind dafür, andere finden es gut. Grundsätzlich muss man der Formel 1 ein Kompliment machen. Sie versuchen, was anderes zu machen. Sie versuchen, was Neues. Und das kriegst du nie hin, wenn du es nicht einfach mal versuchst. Und das kannst du nur an einem Rennwochenende probieren. Und das an einem Wochenende wie Baku zu probieren, war wahnsinnig mutig. Hat mich alle erfreut, aber es war mutig. Und du kannst niemandem einen Vorwurf machen, dass er nicht versucht, mit der Zeit zu gehen, moderner zu werden oder sich anzupassen oder einer neuen Fangruppe was zu bieten. Wir haben ja durch die Netflix-Serie Drive to Survive viele neue Fans gewonnen, die ganz andere Fans sind von ihrer Einstellung, von ihrem Hintergrund, von dem, was sie an der Formel 1 auch mögen oder was sie erwarten, als die, die traditionellen Fans. Ja. Und ich denke, die Formel 1 muss für beide was bieten. Es sind auch interessanterweise, meine Freundin Sue aus Australien erzählt mir das immer, gerade dort enorm viele weibliche Fans, junge weibliche Fans dazugekommen. Und die muss man einfach fragen. Man muss fragen, was wollt ihr? Und vielleicht gucke ich mal, Lukas, dass wir künftig mal einen Podcast machen, wo wir vielleicht vorher versuchen, einfach mal ein paar Fanmeinungen einzuholen. Die Fans zu Wort kommen lassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Was meinst du?
Gute Idee, sehr gute Idee. Einfach fragen die Leute. Ja, ist richtig.
Machen wir. Wir probieren das. Jetzt aber erstmal schnaufen wir ganz kurz durch, weil am Freitag geht es ja schon wieder in Miami auf die Rennstrecke. Die Formel-1-Teams, die sind wahrscheinlich schon fast dort, bauen schon auf. Das wird ganz schön hektisch. Mhm. Und deswegen danke ich dir ganz, ganz herzlich und ich hoffe, wir hören uns dieses kommende Wochenende schon wieder.
Ja, gern geschehen, Inga. Alles
danke,
Gute.
Lukas.
Tschüss.
Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.